Bitte noch einmal. Lieber Vater, wir stehen ein bisschen so in der Spannung, dass wir schon wissen, was passiert. Wir wissen, was wir feiern. Da ist die Überraschung nicht mehr so groß. Und deshalb bitte ich dich darum, dass du uns dieses Geheimnis von Weihnachten, das wir niemals so ganz verstehen werden, immer weiter aufschließt und uns mit hineinnimmst in diese Besonderheit. Und dass du uns erfüllst mit dem Glanz, den du auf diese Erde gebracht hast damals. Uns hilfst, uns richtig zu fokussieren. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Ich habe das ja schon oft genug gesagt. Ich habe 6 Geschwister, ich bin der Jüngste. Und meistens, wenn ich das irgendwo erzähle, stehe ich damit alleine. Aber heute möchte ich euch von jemandem erzählen, der dieses Schicksal mit mir teilt. Und muss gleich einschränken, dass das wahrscheinlich gar nicht richtig ist. Also zu der Zeit, als diese Person gelebt hat, da hat man die Töchter gar nicht mitgezählt. Also wahrscheinlich hat er noch mehr Geschwister gehabt. Man weiß nur von den 6 älteren Brüdern. Und zwar spreche ich von Micha? Nein. Nicht einfach nur ablesen. Ne? Also, da die Band, die ist natürlich thematisch voll darauf eingestellt. David, richtig, König David, diesen berühmten Mann, irgendwann steht in der Bibel, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also David und ich, wir so, nein, also er hatte das tatsächlich so wie ist es überliefert. Der erste König Israels, das war Saul, die wollten ja unbedingt einen König haben. Saul heißt der Große, der war auch im Kopf größer als alle anderen tatsächlich. Und ihm ist anscheinend der Ruhm, den er bekommen hat als König, der ist ihm irgendwie zu Kopf gestiegen. Vielleicht, weil er so hoch war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Beziehung zwischen Gott und ihm, die ist immer weiter zerbröckelt. Und man kann nicht sagen, dass wenn man jetzt so im Nachhinein nachliest und sich mit Saul beschäftigt, dass er irgendwie ein großes Vorbild gewesen wäre für die Beziehung, die Menschen zu Gott haben können. Da würde ich eher sagen, nee, so soll es nicht laufen. Und deswegen spricht Gott zu seinem Propheten, damals war das der Samuel, jetzt geh mal zu einem Mann, der heißt Isai. Und besucht den und der zeigt dir den neuen König. Dem war klar, das muss einer der Söhne sein von diesem Mann. Er hatte ja auch genug. Und dann sagt er ihm auch, wo er hingehen soll und der Ort lautet Bethlehem. Es ist aber nicht die erste Stelle, wo das auftaucht. Bethlehem kommt 53 Mal in der ganzen Bibel vor und zwar das erste Mal schon im ersten Buch Mose. Rahel und diese ganzen Geschichten, wer sich da auskennt, Esther, immer wieder Bethlehem. Überall, das zieht sich durch die Bibel hindurch. Und der große Prophet kommt also dahin und lässt sich ein Sohn nach dem anderen zeigen. Und früher war das ja sehr wichtig, dass die Ältesten zuerst dran waren. Heute ist das ja anders. Dann lässt er sich einen nach dem anderen zeigen. Und dann findet er irgendwann den Kleinsten, den Jüngsten, David. Die mussten sie extra noch holen von der Schafweide. Und dann wird er dort gesalbt. Das war sozusagen das Versprechen. Du bist dann der neue König. Und zwar alles in dem kleinen Örtchen Bethlehem. Ganz nah bei Jerusalem, gar nicht weit weg. Dieser großen, berühmten Stadt liegt also dieses ganz kleine, überschaubare Bethlehem. Noch viel kleiner, als das heute der Fall ist. Und das Ganze ist also ein Ort, an dem immer wieder entscheidende Dinge passierten. Irgendwie scheint dieser Ort für Gott sympathisch zu sein. Dass immer wieder an diesem Ort wichtige Dinge passieren. Oder vielleicht war das schon mal so ein Vorgeschmack für die Menschen, die da gelebt haben. Ey, behaltet diesen Ort im Auge. Behaltet die. Weißt du, so ähnlich wie Kronshagen und Kiel. Also die Kronshagener, wenn die irgendwo außerhalb sind, dann sagen die immer, ich komme aus Kiel. Während sie das hier niemals sagen würden. Das wäre ja überhaupt nicht denkbar. Aber es ist so eng und natürlich trotzdem wunderschön und selbstständig. So ähnlich ist das mit Bethlehem, nur nicht so berühmt. 300 Jahre nach David, aber trotzdem noch 700 Jahre vor Jesus, da lebte Samuel nicht mehr, sondern da gab es einen anderen Propheten und das war Micha. Und Micha bedeutet, wer ist ein Gott wie du? Micha. Micha redet zu den Menschen in einer schwierigen politischen Lage. Dieses ziemlich bedeutende Reich Israel, das zerfällt, immer mehr Streitigkeiten an der Spitze des Reiches. Und dann hatten diese Propheten den Auftrag, das, was Gott ihnen gesagt hat, den Menschen zu sagen. Das waren aber nicht immer nur schöne Sachen, sondern es waren auch manchmal so Sachen, die passieren werden und die nicht schön sind. Hier zum Beispiel auch, ja, Gott sieht eure Gottesferne. Er sieht, wie ihr euch distanziert habt von Gott. Er sieht das schon und er sieht sogar den Untergang. Und ja, das Reich Israel wird untergehen. Aber danach kommt was Gutes. Schon im zweiten Kapitel von diesem Buch Micha, ganz kleines Büchlein im Alten Testament, kommen die ersten Hinweise der Möglichkeit einer Errettung. Sozusagen der Hoffnungsschimmer am Horizont ist schon sichtbar. Gott wird die richten, die euch ungerecht behandeln. Er wird euch erlösen von ihnen und vor allem euch von eurer Gottesferne. Wie so oft bei den Propheten sind diese Aussagen, die sie getroffen haben, auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen. Also die Israeliten wurden belagert von den Assyrern damals und das war dann schon klar, dass alle mit dem Ohr gehört haben. Ah, jetzt wird Gott uns befreien aus dieser jetzigen Situation und das stimmt ja auch, aber nicht nur, sondern auch darüber hinaus wird es eine letztendliche Erlösung aus dieser Gottesferne geben. Und ich lese jetzt mal diesen Text vor, ein ziemlich bekannter Text, obwohl über Micha ziemlich wenig bekannt ist. Er steht in Micha Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Hier bitte einmal. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Der Herr gibt sein Volk den Feinden preis, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Dann werden die Verschleppten, die noch am Leben sind, zu den anderen Israeliten zurückkehren. Im höchsten Auftrag des Herrn, seines Gottes, und mit der Kraft, die der Herr ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten. Sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen und er wird der Friede sein. Drei Punkte ungewöhnlicherweise heute mal. Bethlehem ist klein, Bethlehem ist Herrschaftsbereich und Bethlehem ist ein Lebensmittel. Ich finde, das ist eine logische Reihenfolge. So. Also, es ist erstaunlich, wenn man das sich damit ein bisschen beschäftigt, vielleicht habt ihr Lust dazu, in den freien Tagen, die jetzt wahrscheinlich für viele anbrechen, was für eine Rolle Bethlehem so in der Weltengeschichte spielt. Das wussten viele Israeliten, denen war das klar. Also wenn der Messias kommt, der Erretter, der Erlöser unseres Volkes, dann wird er aus Bethlehem kommen. Nur Herodes, der scheint das nicht gewusst zu haben. Kann doch nicht sein, doch nicht aus Bethlehem, aus diesem Kaff. Jesus wird ins Kleine hineingeboren, so ähnlich wie David damals ja auch, den sie extra von der Weide holen mussten, weil niemand damit gerechnet hatte, dass das der Auserwählte sein kann. Also das sind menschliche Vorstellungen von Herrschern auf die Vorstellungen von Herrschern Gottes gestoßen. Das schien nicht zusammenzupassen. Wir würden vielleicht auch gucken, Mensch, wen könnte man als Leiter sich gut vorstellen oder als Bürgermeister, Kanzler, Kanzlerin oder so. Und vielleicht guckt man da nach ganz anderen Maßstäben, als Gott das sehen würde. Vielleicht wären das ganz andere als bei uns. Auffällig ist, Gott beginnt ganz klein. 120 Kilometer mussten Maria und Josef von Nazareth bis nach Bethlehem gehen. Weiter ist das gar nicht. Naja, andererseits zu Fuß. Ich war am Freitag wandern. Knapp über 20 Kilometer. Es war auch schon anstrengend. Vor allem, weil es durchgeregnet hat. Aber 120 Kilometer hochschwanger und ohne irgendeine Möglichkeit mit bequemen Fortbewegungsmitteln, das war schon eine ganze Menge. Sie mussten zurück in die Stadt Davids, da wo er herkam. Wir werden das morgen sicherlich nochmal in aller Ausführlichkeit hören. Warum war es Gott so wichtig, dass dieses ganz Große, also größer geht es nicht mehr, warum war es so wichtig, dass das in diesem ganz Kleinen beginnt? Ich glaube, das, was uns in diesen, was uns klein macht in diesen Tagen, demütig, das ist genau der Kern von Weihnachten. Ich glaube, niemand kann wirklich besser Weihnachten verstehen, Weihnachten leben, als der, der in diesen Tagen keinen Grund zur Freude hat. Ich glaube, niemand kann wirklich besser Weihnachten feiern, als die, die mit ihrer Kraft am Ende sind. Die, die überlegen, wie sie in diesen, unter diesen Umständen überhaupt Weihnachten feiern sollen. Denen eigentlich überhaupt nicht zumute ist nach Juhu, wir feiern groß, sondern die eigentlich gar nicht gerne feiern wollen. In diesem Text erscheint auch das Leid, das Sterben, die Mühe und die Kraftlosigkeit. Und auch das ist Weihnachten in Bethlehem. Ganz klein und voller Schwierigkeiten. Da wollen wir auch überhaupt nichts verdrängen, da muss man auch nicht sagen, ach, diese Geschichte, die war ja total schön und gemütlich. Nee, das war es nicht. Das war es überhaupt nicht, sondern da waren Schwierigkeiten. Gott ist da hineingeboren, genau da hinein, er ist da mittendrin. Er umgeht nicht die Schwierigkeiten unseres Lebens, sondern er kann sich klein machen. Er ist zwar unbeschreiblich groß und trotzdem ist er auch ganz klein. Für ihn gibt es keine Grenzen, auch nicht in der Zeit. Zeit bedeutet bei Gott nie zu spät und immer rechtzeitig. Ich habe das schon mal hier vorgelesen, ich habe mal so ein Zitat gehört von einer 6-jährigen Steffi. Das lautet, Gott ist größer als alles und Gott ist kleiner als alles. Er ist so klein, dass er immer in mir ist und so groß, dass ich immer in ihm sein kann. Ich brauche Gott nicht zu sehen, das wäre auch unpraktisch, weil er meine Sicht versperren würde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich ein 6-jähriges Kind, also ich hatte solche Kinder nicht, also steht bestimmt 16 oder so. Mein Bruder war vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren in Israel und dann hat er auch Bethlehem besucht, natürlich, da muss man ja hin und dann hat er gesagt, das, was ihn da am meisten fasziniert hat, das war tatsächlich der Eingang zur Geburtskirche. Und wenn ihr überlegt habt, was das da vorne war, das waren genau die Maße der Tür für die Geburtskirche in Bethlehem. 1,20 mal 79 Zentimeter. Ist da jemand durchgegangen von euch? Immerhin, ein paar. Das Tor der Demut. Egal wer da kommt, ob das Politiker sind, ob das der Papst ist oder ganz normale Menschen, es spielt keine Rolle. Sie müssen sich alle bücken, symbolisch dafür den Zugang zu Gott zu bekommen, muss ich mich verbeugen. Wer klein wird, der wird staunen, wie klein der große Gott geworden ist. Ach ja, es müssen sich nicht alle bücken. Die Kleinen, die müssen sich nicht bücken. Die können da so durchmarschieren. Vielleicht hat Jesus sie deshalb als Vorbilder angekündigt. Bethlehem, zweiter Punkt, ist Herrschaftsgebiet. Micha kündigt nicht nur irgendjemand an, sondern er sagt ja, das wird der Herr sein, das wird der Erlöser sein. Und als Maria von ihrer Schwangerschaft hört, da wird ihr ja nicht irgendein Kind vorgestellt, sondern es wird der Herrscher vorgestellt. In Bethlehem ist der Herr geboren. Darum die Schar der Engel, die ja nicht nur irgendwie Jahresendzeitfiguren sind, die man irgendwo am Rand stellt, sondern es waren mächtige Wesen, mächtige Boten Gottes. Sie beten ihn an, obwohl er noch das Baby ist, weil sie in ihm was anderes sehen, als wir vielleicht, wenn wir so eine Krippe anschauen, dieses kleine Babykind. bin ja ein bisschen erschrocken, als ich gehört habe, wie das Baby dargestellt wird im Anspiel, aber naja, schwamm drüber. Und die Hirten, die ihre Engelerscheinung hatten, die haben sich dann erstmal schnell an die Hosentasche gefasst, eine Selfie mit den Engeln gemacht, denke ich, und dann zum Stall und da auch nochmal. Oder vielleicht haben sie auch nur gestaunt. Diesen Moment, selbst wenn es ein Handy gegeben hätte, den können wir nicht festhalten, außer mit unserem Herzen. Diesen Moment, in dem die Zeit umgestellt wird, in dem alles nochmal auf Null gestellt wird, diesen Moment, den können wir nur erleben, den können wir nicht festhalten mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten, sondern das können wir einfach nur erleben. Uns diesem Kind ausliefern. Sie haben verstanden, dass wenn der Engel recht hat, der ihnen gesagt hat, was da passiert, dann muss die Frage der Herrschaft in der Welt und auch die Herrschaft in meinem Leben ganz neu gestellt werden, dann muss ich mich ja eigentlich diesem Herrn ganz und gar ausliefern. Das ist so ähnlich wie heute. Tritt ein, Herr Jesus, mein Leben soll dein Leben sein. Das hat sich bis heute eigentlich überhaupt nicht geändert. Sei du doch der Hirte meines Lebens. Und wenn jemand fragt, wo gehörst du hin? So, mit deinem Glauben, dann kannst du immer sagen, nach Bethlehem. Das ist Jesus. Da ist Jesus mir geboren. Das hört sich immer so, ja, da ist Jesus. Nee, er ist für mich geboren und für dich geboren. Und diese Krippe dort, die bin ich. Ich habe euch das hier nochmal abgedruckt aus meinem liebsten Weihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippen hier, die Strophe Nummer 9. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Mein letzter Punkt, Bethlehem ist Lebensmittel. Micha hat gesagt, sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen und er wird der Friede sein. Was für eine Verheißung, er wird der Friede sein. Das ist ja viel mehr als nur Waffenruhe, sondern er wird der Friede sein. Das heißt, diese Fragen, die vielleicht ein bisschen Unfrieden, Unruhe in meinem Leben erzeugen, wie zum Beispiel, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist meine Bestimmung, mein Sinn, warum ist das alles so, wie das ist? Der Friede Gottes ist die Nahrung für diese Fragen. Ich habe diesen Frieden, weil ich Jesus kenne. Dort in Bethlehem, da wurde uns das Brot des Lebens geboren. Wörtlich könnte man Bethlehem tatsächlich sehr, sehr passend mit Brothausen übersetzen. Hört sich aber nicht so gut an, finde ich. Also wenn man jetzt sagt, Jesus aus Brothausen oder so, das Haus des Brotes, wörtlich übersetzt, bedeutet das. Wo das Brot herkommt. Es gibt ja auch zu dieser Zeit besondere Gebäcksorten und die haben tatsächlich damit zu tun. Zum Beispiel ist jetzt nicht so mein Fall, der Stollen. Der ist weiß gepudert. Wisst ihr warum? Weil es das Baby nachempfinden soll. Das habe ich nachgelesen, vielleicht stimmt es auch nicht. Fand ich auch nicht so schön, aber. Und zum anderen, der Lebkuchen, ursprünglich auch als Zeichen, dass in Jesus das Heil liegt, das Leben. In ihm, und ein anderes Weihnachtsbrot gibt es auch noch, das haben wir hier vorne stehen, das Abendmahlsbrot, das teilen wir in kleine Stücke. Und ich dachte, das ist doch wunderbar, wenn wir also heute schon vom Brothausen sprechen, dann auch dieses Abendmahl zu feiern, weil Jesus sich so klein gemacht hat. So klein, dass wir seine Krippe werden können. Ich möchte dieses Bethlehem, diese Krippe werden für meinen Herrn, für Jesus, dass er sich in mir ausbreitet. Und dieses Abendmahl kann uns helfen, so diese Perspektive zu verändern. Von vielleicht sogar von, ich stehe an der Krippe, ich bin dabei, ich stehe am Rand, bin aber nicht mittendrin. Ich bin nur so dabei. Und sagen, lass du mich doch zu dieser Krippe werden. Zieh du bei mir ein, werde du mein Jesus. Maria hat das angenommen. Die hat ja sowieso die schwersten Entscheidungen zu treffen gehabt. Die hat das angenommen. Und als sie dann gesagt hat, zu Gottes Plan, das möchte ich euch zum Abschluss noch einmal vorlesen. Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Was für ein Ja zu Gottes Plan. Wir hatten eine kleine Predigtserie, Günther hat einen Part übernommen, von vier Männern, nächstes Mal nehmen wir vielleicht auch vier Frauen wieder, haben wir schon mal gemacht, von Männern, die bereit waren, sich in diese Segenslinie stellen zu lassen von Gott. Das war nicht immer nur mit Ruhm verbunden, sondern auch mit einer Aufgabe. Vier Männer, die bereit waren, das zu tun, was Gott will. Ich erinnere nur noch mal an Josef, der echt schwere Entscheidungen zu treffen hat und gesagt hat, na gut Gott, wenn du das willst, dann tue ich das auch. Lasst uns doch zu Vorbereitern werden. Vorbereiter und Vorbereiterinnen für das, was Gott noch vorhat. In unserem Umfeld, in unserer Stadt. Lasst uns von Gott gebrauchen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Dein Geburtstag, morgen. Danke dafür, dass du Spuren in der Welt hinterlassen hast, die niemand ausradieren kann. Danke dafür, dass wir aus dieser Kraft, die du geworden bist für diese Welt und für uns, dass wir von dieser Kraft leben können. Ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Frieden schenkst, den du versprochen hast. Und dein Licht, was Wärme und auch Nähe zu Gott bedeutet, dass du uns das schenkst, in uns entzündest, eine Begeisterung, eine Nähe, eine Wärme. Damit dieses Weihnachtsfest wirklich davon geprägt ist, von deiner Gegenwart. Herr, wir wollen dich anbeten, weil du so gut zu uns bist.